Also, wir haben ja angefangen mit der Lebensgeschichte, Biografie von Tiziani, Altständerat vom Kanto Glaris. Gell? Und da haben wir schon ein paar Kapitel gehört. Er hat ja, weil er so schwer krank war, nicht mehr selber diktieren, was er möchte, gesagt haben, sondern nur noch am Autor können Leute aufzählen, die über ihn dürfen schwätzen. Heute tut über Tiziani schwätzen. Der Fritz Schiesser, geboren 1954, Präsident des ETH-Rates und ehemaliger FDP-Ständerat, verbrachte die Schulzeit zusammen mit Tiziani in Haslen. Im Glarner Landrat und im Ständerat kreuzten sich ihre Wege erneut. Der Titel von dem Kapitel heißt Haslen, ein Dorf mit zwei Schulzimmern und einem Skilift mit zwei Bügeln. Du darfst so Schaustuhl nehmen, wenn du möchtest. Es war in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das Dorf, in dem wir aufwuchsen, war ein Fabrikdorf mit zahlreichen Bauernbetrieben. Die Moderne hatte noch kaum Einzug gehalten. Die Autohalter ließen sich problemlos zählen. Ebenso die Fernsehgeräte. Und Telefonapparate gab es lange nicht in jedem Haus. Das stattliche Primarschulhaus, das noch heute äußerlich unverändert dasteht, hatte zwei riesige Schulzimmer. Eines für die Unterstufe und eines für die Mittelstufe. Darin unterrichtete je ein Lehrer jeweils drei Klassen, erste bis dritte und vierte bis sechste Klasse. Pro Klasse gab es etwa 15 bis 20 Kinder, in starken Jahrgängen noch mehr. 50 bis 60 Schulkinder zur selben Zeit in einem Schulzimmer, im Dreiklassenbetrieb mit einer Lehrperson. Heute unvorstellbar. Es war in einer solchen Dorfgemeinschaft, in der die drei Jenny-Kinder einen wesentlichen Teil ihrer Kindheit verbrachten. Sibylle und Tiss bei ihrer Großmutter, Anita bei der Mutter. Tiss, der nach dem Eklat mit seinem Lehrer in Sol die oberen Klassen in Haslen besuchte, behielt offenbar zeitlebens tiefe und bindende Erinnerungen an das mächtige Holzhaus an der Kreuzgasse, das sein Zuhause wurde. Jedenfalls erzählte er, auch Jahrzehnte später immer wieder von dieser Zeit und davon, was sie ihm bedeutete. Meine erste bleibende Erinnerung an Tiss stammt von einem Brauch her, den es zwar der Form nach auch heute noch gibt, der aber die damalige Bedeutung für den Dorfzusammenhalt verloren hat. Am 6. März, dem Tag des heiligen Fridolin, des Landespatron des Canto Glarus, werden in den Dörfern Brennmaterialien aufgeschichtet und nach Einbruch der Dunkelheit angezündet. Das war auch der Tag, an dem die Jungen ungestraft rauchen durften. Heute wird das Brennmaterial mit Motorfahrzeugen herangeführt und möglichst in Straßennähe gestapelt. Damals war es die Dorfjugend, die im Wettbewerb mit den anderen Dörfern möglichst viel zum Verbrennen sammelte und auf Hornschlitten einen steilen Weg hinauf zu einem erhöhten und weit sichtbaren Feuerplatz transportierten. Damit das alles klappte, gab es unter den Kindern einen Chef. Und dieser Chef war Tiss. Er stand zwischen den Holmen des schwer bepackten Hornschlittens, gab Anweisungen, Befehle und das Tempo vor, während die Jüngeren entweder mit Seilen den Schlitten zogen oder diesen von hinten schoben. Mit vereinten Kräften ging's den steilen Weg aufwärts. Damit alles klappte, gab es unter den Kindern einen Chef und dieser Chef war Tiss. Er stand zwischen den Holmen des schwer bepackten Hornschlittens, gab Anweisungen, Befehle und das Tempo vor, während die Jüngeren entweder mit Seilen den Schlitten zogen oder diesen von hinten schoben. Mit vereinten Kräften ging's den steilen Weg aufwärts. Oben angekommen, leitete Tiss das Abladen und Aufstapeln des in allen Haushalten des Dorfes gesammelten Brennmaterials. Schon hier zeigte sich, dass Tiss praktisch veranlagt war, anpacken und organisieren konnte. Und er übernahm gerne das Zepter. All das war ihm irgendwie mitgegeben. Auch in anderer Hinsicht ist mir Tiss aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben. Schon damals konnte er gut Skifahren. Im Dorf gab es einen Skilift, der aber nur zwei Bügel hatte. Tiss war unermüdlich am Trainieren. Auch wenn es schon finster wurde und alle anderen Kinder heimgehen mussten. Wenn der Lift abends nicht mehr lief, dann ging's halt zu Fuß wieder aufwärts. Ausdauer und Kraft sowie ein unbändiger Wille, es zu etwas zu bringen, waren schon damals unverkennbar. Und wer weiß, ob Tisses in diesem Sport nicht zu höchstem Ruhm und Erfolg gebracht hätte, wären entsprechende Förderer da gewesen. Eine kleine Genugtuung nahm man in seinen Augen wahr, wenn er viele Jahre später zum x-ten Mal das britisch-schweizerische Parlamentarier-Skirennen in Davos gewann. Anstoßen auf einen solchen Sieg konnte man mit Tiss aber nie mit Alkohol. Rauchen, Drogen und Alkohol lehnte er strikt ab. Nach der Schulzeit und der Lehre als Maurer beim örtlichen Baumeister Hans Righetti, den er sehr achtete und wohl auch etwas bewunderte und der ihm vielleicht sogar Vorbild für seinen eigenen Berufsweg sein sollte, verloren wir uns aus den Augen. Erst 20 Jahre später begegneten wir uns wieder öfters im Landrat, dem Glarner Kantonsparlament. Der Draufgänger aus der Schulzeit hatte sich zum Haudegen verändert. Hier im Landrat lieferten wir uns ab und zu Wortgefechte, während wir das in unserer gemeinsamen Ständeratszeit eher vermieden, zumal unsere Interessensgebiete nicht deckungsgleich waren. Wenn Tiss aber jeweils in gebückter Haltung eifrig schreibend im Saal anzutreffen war, wusste ich, oha, da wird eine sehr deftige Vote vorbereitet, sofern er es nicht vorzog, aus dem Stegreif zu debattieren. Er liebte es, nicht nur frei von der Leber weg zu argumentieren, so zu reden, wie ihm der Schnabel gewachsen war, sondern auch in seiner bekannten Art wieder den Stachel zu löken. Egal, ob er damit bei seinen Parteikollegen Anstoß erregte oder nicht. Vor jeder Session aber sprachen wir uns darüber ab, wo Interessen unseres Kantones betroffen waren, wer von uns sich dafür primär ins Zeug legen und wer allenfalls Schützenhilfe leisten sollte. Daneben gab es Themen, bei denen wir völlig unterschiedliche Auffassungen vertraten, was wir aber beide als selbstverständlich ansahen. Tiss sagte die Zeit als Ständerat in Bern zu, auch wenn er später, als sich seine schwere Krankheit schon abzeichnete, in Gesprächen immer wieder darauf hinwies, dass er in seinen besten Jahren mit der großen beruflichen und politischen Belastung schon Raubbau an seiner Gesundheit getrieben habe. Diese Bekenntnis zeigte, wie sehr seine Krankheit ihn verändert hatte. Meine letzte Begegnung mit Tiss kam völlig unerwartet, nachdem ich ihn lange nicht mehr gesehen hatte. Es war an einem Nachmittag im Sommer 2014. Ich war eben in den Zug von Zürich nach Ziegelbrücke gestiegen. Plötzlich ging die Türe auf und ein Mann mit einem prächtigen schwarzen Hund kam herein. Es war Tiss. Ich erkannte ihn erst mit einem Augenblick Verzögerung. Mir schien, als stehe nur noch der halbe Tiss vor mir. Das Thema für unsere gemeinsame Zugfahrt war vorgegeben. zumal wir alleine im geschlossenen Abteil saßen. Dies kam von einer Behandlung im Krankenhaus. Seine Stimme war lädiert, hatte nicht mehr den kräftigen Klang, den ich gewohnt war. In aller Offenheit sprach er über sein Befinden und seinen Umgang mit dem Tod, wenn es denn so weit sein sollte. Weil ich Thies gut kannte, wusste ich, dass irgendwelche tröstenden Worte, hilflos dahergesagt, völlig unangebracht waren. Er wollte so etwas gar nicht hören. Mit seinen offenen Äußerungen darüber, wie es ist, wenn ein Mensch ohne Magen leben muss, ließ er durchblicken, wie sehr sich sein Leben verändert hatte. Dass ein solches Leben mit dem Thies, wie ich ihn von Kindsbeinen an kannte, nicht mehr viel bedeutete, war unschwer zu erkennen. Für viele Menschen in dieser Situation mag der Gang in die Öffentlichkeit, wie ihn Thies gewählt hatte, nicht nachvollziehbar zu sein. Für Thies war das anders. Nach einem intensiven Gespräch verabschiedeten wir uns in Ziegelbrücke voneinander, allerdings nicht mit dem jeweils beiläufig hingesagten «Alles Gute». Wir wussten beide, dass es so etwas in dieser Situation nicht gibt. Es war unser letztes Zusammentreffen und unser letztes Verabschieden.